Fast dasselbe, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, vor fast einem Jahr genau dasselbe gesagt. Wir haben auch heuer in diesem Jahr wieder ein Hochbeet und heuer ist es besonders gut gewachsen. Also, was wir heuer Tomaten eben geerntet haben, das haben wir in den letzten 3 Jahren nicht übergebracht, was wir jetzt schon gegessen haben und noch vieles mehr. Und es wächst jede Menge Sachen da drin. Und auch wie damals, vor einem Jahr noch, ist er heuer wieder nicht nur die guten Sachen mit aufgegangen, sondern auch das ungeliebte und gewollte Unkraut. Ich habe das vor einem Jahr schon einfach übergeleitet auf unseren Lebensgarten. Gott hat unser Leben einfach auch mit wunderbarer, fruchtbarer Erde ausgestattet, eben damit was Gutes daraus wachsen kann. Früchte, an denen sich die Welt erfreut. Zum Beispiel heute im Radio hat man es wieder gehört. Vergleich. Wir Österreicher gegenüber den Ungarn, weil wir so geredet haben, feiern dann schon irgendwie, dass es in Österreich so viel Leute gegeben hat, die was den Flüchtlingen geholfen hat, die was sie angeholt haben. Die ganze Flüchtlingshilfe da, was da drin ist, passiert sehr, oder das meiste ist, haben sie auch die Medien auch so gesagt, dass das hauptsächlich die freiwilligen Helfer sind, die was diese Hilfe erst möglich machen, die was sie da einbringen und da weiterhelfen. Eben Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, Freundlichkeit, Unterstützung, Zeit für den Nächsten, Zeit für Gott, unsere Gaben, die was wir geschenkt gekriegt haben, auch zur Ehre Gottes einzusetzen. Aber trotzdem wächst da nicht nur die schönen Sachen in unserem Leben, sondern auch eben Sachen, die was wir eigentlich nicht in unserem Leben haben wollen. Eben wie zum Beispiel Neid, Streit, Zorn, Lügen, Drogenmissbrauch und, und. Man kann sich in alle möglichen Sachen verrennen und auch bei uns Christen. Und ich tue jetzt da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe, beziehungsweise der Moritz hat auch schon ein Thema angeschnitten in einer von seinen letzten Predigten. Es geht um die sogenannten Wurzelsünden, um die Grundsünden. Und wir haben schon Neid angeschaut, das war eben meine letzte Predigt drüber, die Habsucht von Moritz. Es gibt ja noch die Unkeuschheit, die Maßlosigkeit, Stolz, Zorn und eben die Trägheit. Und eben solche Dinge, die so gefährlich sind, dass man, wenn man nichts dagegen unternimmt, so wie wenn man nichts gegen das Unkraut unternimmt, wuchert es und wuchert es und wuchert es. Und es kann eben sein, dass auch die guten, die Scheinfrüchte eben zerstört werden. Und wenn man nichts dagegen unternimmt und wir nicht darauf aufmerksam darauf werden, eben das zur Folge haben kann, dass es uns alle weiter von Gott wegtrennt. Darum heißt es Wurzelsünden, Grundsünden, viele nennen es auch die Todsünden, eben weil sie von Gott wegtrennen kann. Und ich bin auf eine von den Wurzelsünden, auf diese sogenannten Grundsünden, gerade vor einigen Wochen, vor 4 Wochen, hübsch genau, wirklich stark aufmerksam wurden, beziehungsweise habe ich die stark in meinem Leben erlebt. Es geht heute um einen Zorn. Viele von euch wissen, dass wir heuer nicht so einen super Urlaub gehabt haben und dass ich irgendwie in das Gebet, was der Moritz gebetet hat, nicht mit einstimmen kann für einen schönen Urlaub. Nach 2 Tagen habe ich einen weggekriegt, am 3. Tag sind sie so stark geworden, dass ich schon ins Krankenhaus müssen habe. Die Medikamente haben nicht geholfen. Und es ist immer schlimmer und schlimmer geworden. Das, was irgendwann so weit war, dass ich heimfahren müssen habe. Meiner Familie. Aber bevor es so weit gekommen ist, habe ich gebetet, dass das wieder wird. Und ich war fester Zuversicht, dass das wieder wird. Ich habe wirklich nicht einfach so viel gebetet, wie man halt einfach oft so dafür betet, sondern wirklich im Glauben gebetet. Und ich war wirklich davon überzeugt, dass das weggeht und dass wir in der Null bleiben können. Und es ist nicht so gewesen. Und es ist immer schlimmer und schlimmer geworden. Und irgendwann ist dieser Frust und diese Enttäuschung rausgekommen in Form von Zorn. Das kann ich das bezeugen, wo ich jetzt gesagt habe, am liebsten würde ich jetzt alles durch die Gegend schmeißen, wie mit Wohnung sind, weil mir das so aufhört. Ganz Jahr freist du auf den Urlaub, du schaust hin, es war schön dort, schön warm, du liegst im Bett, kannst nicht auf, du hast Schmerzen. Und alle deine Pläne, die was du vielleicht gehabt hast, die Wünsche, die Ausflüge, was wir geplant haben, das wollten wir sich da schauen, alles zum Teil so gehabt, ist alles nichts geworden. Und diesen Zorn habe ich da einfach freien Lauf gelassen, indem ich einfach meinen Wut, meinen Frust einfach rausgeschimpft habe, sagen wir mal so. Ich habe zwar nichts durch die Gegend gehabt, aber am liebsten hätte ich was durch die Gegend gehabt. Ich habe es nicht da, aber es ist sogar so weit gegangen, dass ich zuerst gesagt habe, das gibt es doch nicht, ich habe ja doch so dafür gebetet. Und gerade eigentlich das ganze Jahr in der stillen Zeit dreht sich alles, ich habe so ein Gebetsbuch nur ums Gebet. Und da ist viel drin gestanden über das Gebet. Und ich habe mit so voller fester Zuversicht gebetet und es ist nichts. Oder die Antwort, die was ich mir gewünscht hätte, ist einfach nicht gekommen. Darum war ich auf guter Zornig. Hab er das auch gesagt? Sind wir wirklich, zuerst habe ich gesagt, sind wir wirklich der Willkür Gottes ausgeliefert, dass einmal ist und einmal wird es was und einmal wird es wieder nicht? Nach was kann ich mich richten? Ich habe sofort gemerkt nachher, dass das falsch war, was ich gesagt habe. Und gemerkt, das war nicht richtig. Aber auch genauso wie mir eigentlich mein Gefühl, das was ich gesagt und dann habe, auch von Gott weggedrängt hat. Ich wollte gar nicht mehr beten nachher. Ich war einfach anbissen, ich war beleidigt. Und es hat wirklich fast 2 Wochen gedauert, bis dass ich Gott diese Schuld bekannt habe und ich habe das gesagt habe, dass das nicht richtig war. Und ich habe erkannt, dass der Zorn, eben die Wut über diese Situation, einfach mich wirklich vor dem getrennt hat, was Gott eigentlich sagt und vor der Liebe Gottes. Und habe einfach über das mehr und mehr nachdenken müssen, über den Zorn und eben seine Folgen. Eben wie die Wut, die Enttäuschung, die Traurigkeit, die Verbitterung, das Beleidigtsein und. Das kann man weiterführen. Und die ganzen Gefühle, die was da waren, haben mich immer mehr von Gott weggetrennt. Dann ist mir eigentlich eingefallen, Zorn, wieder, eins der 7 Todsünden, oder Wurzelsünden, wie man es nennt. Ein paar Tage vor dem, wo ich so zornig war, habe ich Gott noch gelobt. War ihm dankbar, dass wir nur fahren dürfen haben. Haben wir dankbar, dass wir gut runtergekommen sind. Haben dankbar gesagt, dass wir keinen Stau gehabt haben. Dass ein schönes Wetter war, dass das Zimmer passt hat. Und. Kurz drauf war das weg. Was für ein Vergleich ist da Hiob gegen mich, der was seine Kinder verloren hat, seinen ganzen Besitz verloren hat, seine Würde verloren hat, seine Gesundheit verloren hat und hat aber das nicht da. Er hat sogar zu seiner Frau noch gesagt, das Gute wollen wir aus Gottes Hand nehmen, das Schlechte aber nicht. Sehr beschämend, diese Erfahrung. Was habe ich falsch gemacht? Wie hätte ich anders da sein? Ich habe sehr viel überlegt in der Zeit und auch bis zu dem heutigen Tag. Wir sind doch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, oder? Gott ist, das lesen wir in der Bibel, oft über die Menschen zornig geworden und hat er den Zorn über einer ausgegossen, in Form von Strafen und so weiter. Gott ist heilig, das heißt, er ist rein, ohne Sünde, einfach heilig eben. Und das heißt, dass der Zorn Gottes eigentlich nichts Unheiliges oder Unreines ist oder nichts Sündiges ist. Doch der Zorn von einem Menschen ist genau das Gegenteil, es ist Sünde. Auch schlimm ist sogar, die was schlimme Folgen haben kann. Darum wird es auch aus den 7 oder einer von den 7 Gründen genannt. Die Frage habe ich mir dann gestellt, wann ist Zorn eine Sünde? Oder ist Zorn überhaupt eine Sünde? Was ist Zorn überhaupt? Ich weiß nicht, ob ich so reingeschaut habe, vielleicht schon. Der Künstler wollte einfach den Zorn in Form von eines Menschengesichtes eben einmalen. Mir fällt der Bart und die Haare weg, aber vielleicht haben die Angst so ausgeschaut bei mir. Erschreckend, wenn man das so sieht. Was ist Zorn? Zorn oder Zürnen meint in Bezug auf den Menschen eine Reaktion des Gefühls, die da entsteht, wo etwas dem Menschen Liebes oder Wertvolles angetastet, verletzt oder bedroht wird. Sie richtet sich als äußere Erscheinungsform inneren Aufbegehrens gegen den, der als solche Empfindungen Schädigung des eigenen Glücks oder Besitzes herbeiführt. Daraus erwächst das Losfahren, das Schelten, das Schnauben und die Glut des Zorns. Zorn ist zunächst eine plötzliche Augenblickserregung. Er kann sich steigernd durch Worte oder Handlungen auch abreagiert werden oder auch durch innere Besinnung unterdrückt oder eben aufgehoben werden. Wo sich der Zorn in einem Menschen verfestigt, führt er zum Hass. So wird eben Zorn oder Zünen definiert in dem Bibellexikon, was ich geschenkt gekriegt habe, von wem habe ich es geschenkt gekriegt. Vor der Nitta, vor Markus, vor dem Markus, vor der Janine und vor der Melli. Als Geschenk noch den Glaubensgrundkurs. Und da haben sie eingeschrieben, danke Andreas, dass du uns im Glauben unterrichtet hast. Und jetzt stehe ich da und rede über meinen Zorn und wie ich da eingefahren bin. Schon irgendwo eine sehr interessante Ironie von dem Ganzen. Genau. Der Zorn des Menschen wird leicht zur unbändigen Leidenschaft, die die Existenz des anderen zu vernichten trachtet. Lesen wir 1. Mose 4, die Verse 5 bis 8. Aber auf Kain und seine Opfergaben blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und Er schlug ihn. Zorn. Und kurz darauf, da schlagt ein Bruder den anderen. Und als Haman sah, dass Mordechai vor ihm weder seine Knie beugte noch sich niederwarf, da wurde Haman mit Zorn erfüllt. Aber es war in seinen Augen zu gering, die Hand an Mordechai allein zu legen, da man ihm die Volkszugehörigkeit Mordechais mitgeteilt hatte. So suchte Haman alle Juden, die im ganzen Königreich Ahasverus waren, das Volk Mordechais zu vernichten. Ein Mann ist beleidigt oder zornig auf den anderen und ein ganzes Volk hätte ausgerottet werden sollen. Wir kennen die Geschichte von Esther. Der Zorn des Menschen wird leicht zur ungebändigten Leidenschaft, die die Existenz des anderen zu vernichten droht. Das waren jetzt nur zwei Beispiele. Die Sprüche Salomos warnen deshalb vor dem Zorn und raten eben zur Beherrschung. Da sind drei davon. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Sprüche 15, Vers 1. Grausam ist der Grimm und überflutender Zorn, aber wer kann bestehen vor Eifersucht? Denn das Pressen der Milch bringt Butter hervor, das Pressen der Nase bringt Blut hervor, das Pressen des Zornes bringt Streit hervor und nur viel mehr. Sprüche 30, Vers 33. Jesus verbietet uns, seinen Bruder zu zürnen. Matthäus 5, Vers 22 sagt er, ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird, wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, dem hohen Rat verfallen sein wird, wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Matthäus 5, Vers 22. Paulus im Neuen Testament wiederholt die alttestamentliche Mahnung aus Psalm 4, Vers 5. Dort heißt es, erhebt, aber sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager, aber seid still. Und Paulus führt den Vers weiter und gebietet, den Zorn nicht bis zum nächsten Tag zu bewahren, das heißt, seinen Anlass sofort zu klären und zu beseitigen. In Epheser 4, Vers 26 lesen wir, zürnet aber und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Unter den Glaubenden, so wie es mir sind, hat der Zorn als Werk des Fleisches seinen Platz. Galater 5, Vers 20, 21 heißt es, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzücheleien, Süchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelade, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Früchte des Fleisches oder Werke des Fleisches, die sollen bei uns keinen Platz haben. In Epheser 4, Vers 21, aller Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Und vor allem nicht, wann wir beten. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. 1. Timotheus 2, Vers 28. Und wir Väter, die was Kinder haben, werden eben gewarnt, unsere Kinder nicht zum Zorn zu reizen. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern ihr zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Epheser 6, Vers 4. Es wird aber auch von Zorn von Menschen berichtet in der Bibel, die Bibel nicht verurteilt hat. Nämlich dort, wo ein Mensch nicht um seiner selbst willen zornig geworden ist, sondern angesichts menschlicher Sünde und um der Gerechtigkeit Gottes willen in Zorn geraten sind. Und so erging es Samuel gegenüber der Eigenmächtigkeit des Königs Sauls. Das lesen wir in 1. Samuel 15, Verse 10 bis 12. Wo Saul den Bann hätte verstrecken sollen, hat es aber nicht da. Er hat eigenmächtig was anderes da und dem Befehl Gottes ihm nicht gehorcht. Und dann lesen wir in 1. Samuel 15, die Verse 10 bis 12. Und da geschah das Wort des Herrn zu Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und hat meine Worte nicht ausgeführt. Da entbrannte dem Samuel der Zorn und er schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Und am frühen Morgen machte sich Samuel auf, um Saul zu begegnen. Da wurde Samuel berichtet, Saul ist nach Karmel gekommen. Und siehe, er hat sich ein Siegeszeichen errichtet und er hat sich gewandt und ist weitergegangen nach Gilgal hinabgekommen. Und dann geht es ihm weiter und dann sagt er ihm, dass sie Gott von Saul abgewandt hat. Und Nehemia ist zornig geworden wegen der unbarmherzigen Habgier der Juden, die was nach der Gefangenschaft zurückgekommen sind ins Land Israel wieder. In Nehemia 5, 6 bis 8 lesen wir, Da wurde ich, also Nehemiah schreibt es, da wurde ich sehr zornig, als ich ihr Klagegeschrei und diese Worte hörte. Und mein Herz in mir ging mit sich zu Rate und ich klagte die Edlen und die Vorsteher an und sagte zu ihnen, ihr treibt Wucher an euren Brüdern. Und ich veranstalte eine große Versammlung gegen sie. Und ich sagte zu ihnen, wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Nationen verkauft waren, soweit es möglich war, wieder freigekauft. Und ihr wollt eure Brüder sogar verkaufen, damit sie dann wieder an uns verkauft werden. Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Nehemiah hat diese Situation einfach aufgedeckt, dass Juden, die was nichts gehabt haben, sie verkaufen haben müssen oder verkauft dann sind als Sklaven an andere Juden, die was gehabt haben und sich im Volk wieder untereinander versklavt haben. Und über das ist Nehemiah zornig geworden und hat die Ältesten einfach herbeigerufen und hat ihnen das Problem gesagt, dass das so nicht geht. Er ist zornig geworden über die Situation. Und solcher Zorn, wo sie einfach Menschen nicht um ihrer selbst willen zornig sind, sondern um die menschliche Sünde und um die Gerechtigkeit Gottes willen, so ist er Jesus einmal zornig geworden. Ah, da habe ich vorher noch was anderes, das habe ich jetzt vergessen. Mose ist auch zornig geworden, wir kennen die Geschichte, wie Mose vom Berg Sinai runtergekommen ist und es geschah, als Mose sich dem Lager näherte und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte der Zorn Moses und er warf die Tafeln aus seinen Händen und zerschmetterte sie unten am Berg. Da nahm er das goldene Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es im Feuer, zermalmte es, bis es feiner Staub war, streute es auf die Oberfläche des Wassers und gab es den Söhnen Israels zu trinken. Und Mose sagte zu Aaron, was hat dir dieses Volk getan, dass du so große Sünde über sie gebracht hast? Über es gebracht hat. Aaron aber sagte, der Zorn meines Herrn entbrenne nicht, du selbst kennst das Volk, dass es böse ist. Mose ist über die Situation zornig geworden, dass die Volk rund um einen Götzen getanzt hat und sie einen Götzen gemacht hat. Und wer gewusst hat, Gott macht es auch zornig. Er ist über das Volk zornig geworden. Und Jesus selbst ist richtig zornig geworden. Das ist die Begebenheit, wo Jesus in der Synagoge war. Diese lesen wir im Markus 3, Verse 1 bis 6. Und er ging wieder in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen, und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens und spricht zu den Menschen, strecke die Hand aus, und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Zornig über die Situation. Sie lauern auf ihn, ob er einen Sabbat wen heilt. Und im Herzen haben sie überlegt und nachher noch aktiv, dass sie Jesus umbringen haben können. Jemanden zu töten ist am Sabbat erlaubt, aber jemanden zu heilen in ihren Augen nicht. Das hat dazu geführt, dass Jesus über sie oder auf sie in Zorn geschaut hat. Solches Zürnen ist heilig und gerecht. Sein Ziel muss aber doch die Rettung und Umkehr der Menschen bleiben vor dem Zorn, denen man zürnt. Das Verlangen nach ihrer Vernichtung verwehrt Jesus seinen Jüngern. Begebenheit in Lukas 9, 51 bis 56. Wir erfahren im Tempel, es geschah aber, als sich die Tage seiner Annahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Er wandte sich aber um und schalt sie. Und sie gingen nach einem anderen Dorf. So steht es in der Elberfelder. Alles, was ich da lese, ist in der Elberfelder Übersetzung. Das ist meine Bibel. Zorn auf der einen Seite, es gibt einen Zorn, der was in Ordnung ist. Aber wie Jesus, die Jünger, die was einfach um Feuer vom Himmel bitten wollen, das hat einer Jesus nicht erlaubt und hat sogar geschimpft deswegen. Menschen haben dem Zorn Gottes nicht zu vollstrecken, sondern was sollen wir Menschen tun? Wir sollen dem Zorn Gottes Raum geben. In Römer 12, 18 bis 21 heißt, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und mit letzter Eindringlichkeit spricht die Bibel davon, dass der Zorn Gottes, der sich am Bösen, an der Ungerechtigkeit, an der Sünde entzündet, in furchtbarer Wirklichkeit über den sündigen Menschen bleibt. Epheser 2, Vers 3. Unter diesen hatten auch wir einst alle unsere Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Und sich über denen zu entladen droht, über jene Menschen, die Gehorsam und Gnade verschmähen. Gott liebt die Menschen bis zur Hingabe seines Sohns, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren würden, sondern ewiges Leben haben. Aber der heilige und reine Gott zürnt allen, eben dem, was seinem inneren oder innersten Wesen zuwider ist, und vernichtet, was sich gegen ihn und seine Ordnung erhebt. Weil Gottes Gegenwart und die Gemeinschaft mit ihm das Unreine ausschließt, hasst er das Böse und versucht, den Menschen zur Trennung von der Sünde zu veranlassen, um ihn zu retten. Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und alle meine Ordnungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, leben soll er und nicht sterben. Alle seine Vergehen, die er begangen hat, soll ihm nicht angerechnet werden. Um seiner Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er leben. Sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr. Herr, nicht vielmehr daran, dass er vor seinen Wegen umgekehrt und lebt, in Hesekiel 18, Vers 21 bis 23 steht es. Trennt sich der Gottlose aber nicht von der Sünde, so trifft Gottes Gerichtszorn beide, die Sünde und den Sünder. Lesen wir in Jesaja. Bei all dem wendet sich sein Zorn nicht ab und noch ist seine Hand ausgestreckt und in Nahum 1, Vers 2 steht, ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt er, der Herr, an seinen Gegnern und er grault seinen Feinden. Wer aber durch den Glauben an Jesus Christus gerettet ist, steht nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Er kommt nicht mehr ins Gericht, sondern hat ewiges Leben. Wissen wir, Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 9 und 10 lesen wir, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Vorhin habe ich Folgendes gesagt. Zorn oder Zürnen meinen in Bezug auf den Menschen eine Reaktion des Gefühls, die da entsteht, wo dem Menschen Liebes oder Wertvolles angetastet, verletzt oder bedroht wird. Was ist unser Liebes und Wertvolles? Was kann es sein? Wann werden wir zornig? Familie, Kinder, unser Besitz, wann unser Recht angegriffen wird. Wir haben Recht. Und meistens ist es so, von unser Ego, unser Ehrgefühl und damit verbunden eben unser Stolz angetastet wird, da werden wir zornig und da können wir wütend werden. Der Zorn ist letztendlich nichts anderes als verletzter Stolz, der was zurückschlägt. Ich kann mich gut erinnern, bei einem AGG-Schulungswochenende hat der bekannte Dr. Fritz Lippert, Richter, war in St. Pölten, hat er gesagt, wenn er im Auto einen Autoschlüssel umdreht, da wird er zu einem anderen Mensch. Da wird er vorgeteilt, da kann er sich aufregen. Der vor mir nimmt mir Vorrang. Der fährt dort rein, fährt da rein, was bützt der denn überhaupt ein? Zwar über den Sonntagsfahrer mit Hut, der was so langsam fährt und so weiter. Gestern war ein Fußballspiel, Österreich gegen Moldawien. Ich glaube, die Österreicher haben sich gewonnen. Ich habe selbst lang Fußball gespielt, was ich oft geschimpft habe mit dem Schiri. Oder den gesagt hat, die falsche Entscheidung hat er getroffen und da kann man schimpfen und wirken und kann sich eine sagen, die falsche Entscheidung. Oder du spielst Fußball und du hast einen Gegner, der was einfach besser ist als du, trickst du aus. Beim ersten Mal okay, beim zweiten Mal, beim dritten Mal bist du narrisch. Warum? Der Stolz ist gekränkt, der ist besser als mich. Ich stehe nicht da, kann ich Fußball spielen. Und schon ist er geflogen einmal. Wenn ich über Karten kriegt oder eine Verwarnung oder sonst irgendwas, haben gefällt, hat ihm vielleicht der Weh da. Warum? Aus Frust und aus Zorn. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele, ein paar lächerliche Beispiele. Am Fußballplatz kann man ja seinen Frust und seinen Zorn freien Lauf lassen, das ist die Schöne im Fußball. Da kannst du schreien und werken, da fährst du nicht auf. Da schreien alle und werken voll. Wenn ich mit den Kindern umstehe, was die Eltern oft Kinder schimpfen vor der gegnerischen Mannschaft, unvorstellbar. Aber im Alltag, im Arbeitsplatz, schon gar nicht in der Gemeinde, der Familie, kannst du nicht deinem Zorn einfach so freien Lauf lassen, so wie es dir gerade lustig ist, wie im Fußball los. Du kannst nicht alles rausblären. Was tut man? Man schluckt es oft runter. Man schaut, dass man ein wenig runterkommt, man geht weg. Aber wenn man was runterschluckt oder eben nicht ausspricht, kann das nicht nur beim Zorn bleiben, sondern wird zum Groll oder noch schlimmer, man wird bitter. Es wird zur Bitterkeit. Und meistens ist dann aber, wenn wir uns zu wenig beachtet fühlen, wenn unser Stolz irgendwo in irgendeiner Form verletzt wird. In jeglicher Form. Warum bin ich so narrisch geworden da im Urlaub? Ich glaube, das ist mein Recht, einen super Urlaub zu haben. Ich habe doch geglaubt beim Beten. Gott muss mir doch helfen. Wie schaut das aus, wenn ich heimfahre jetzt dann nach 5 Tagen? An mir scheitert jetzt der ganze Urlaub. An mir liegt es jetzt, dass das nichts wird. Vielleicht, oder ich glaube, dass das mein Stolz war. Der war sicher auch zu dem geführt worden, oder geführt hat, dass ich so wütend worden bin. Und Stolz und Zorn, das hängt einfach wirklich eng zusammen. Und wenn wir uns selbst, wie soll ich sagen, dem Zorn, wir den Zorn oder du selbst deinen Zorn freien Lauf lässt, dann zieht man andere Leute mit rein und die anderen müssen es genauso mit ausbauen. Das hat sich mein Gesuch genauso ausbauen müssen. Und hab, das war der Situation genauso ausgeliefert. Wenn man zornig ist, ist man nicht gerade freundlich zum Nächsten, oder? Bist du nicht zornig und sagst, super, Schatz, das hast du gut gemacht, aber sondern nein. Man sagt da vielleicht was Beleidigendes und man sagt sicher was Beleidigendes oder was Wütendes oder Worte, die was man sonst nicht sagen darf. Und wir machen uns, wenn wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, selbst kaputt. Und wir machen auch den Nächsten von uns kaputt. Und das belastet unser Leben in jeglicher Hinsicht. Aber wie können wir mit der ganzen Situation zurechtkommen? Was können wir dagegen machen? Was ist das Rezept, das Medikament dagegen? Und das Erste, was Gott uns immer wieder sagt, und auch in der Bibel immer wieder sagt, ist, dass wir verzeihen sollen. Warum wären wir eigentlich zornig? Weil wir glauben oder wir sind Meinung sind, der andere hat uns Unrecht getan. Das war nicht richtig, was der da hat. Der darf das nicht. Was bietet sich denn der ein? 100 Mal habe ich es den Kindern gesagt und sie tun es wieder nicht. Und. Gott ist egal, sage ich mal, dass, oder er weiß, sagen wir mal so, er ist ihm nicht egal, wenn wir zornig werden. Darum will er, dass er mir damit lernen umzugehen. Was sagt Jesus? Oder wie Jesus antwortet Petrus, als er ihn fragt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist 7-mal nicht, denn nicht genug, sagt er. Also Jesus wird gefragt von Petrus, ist denn 7-mal nicht genug zu vergeben? Und Jesus sagt, was drauf? Nein, nicht nur 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Das heißt, Jesus gibt uns den Rat, oder es gibt uns den Auftrag, dass wir uns untereinander immer wieder unbegrenzt und bedingungslos vergeben. Und das trifft in erster Linie unseren Stolz. Immer nur vergeben. Warum muss ich über vergeben? Jetzt habe ich es ihm schon so oft gesagt, jetzt kann ich mich gern haben. Über wieder sage ich es ihm und es hilft uns nichts. Jetzt mag ich nicht mehr. Immer und immer nur vergeben. Selbst wenn ich im Recht bin. Man zieht nicht gern einen Schwanz ein. Auf gut Deutsch gesagt. Und wenn mir einer Unrecht getan hat, dann sollte es doch der Nächste oder der, was mir Unrecht getan hat, wieder in Ordnung bringen. Sonst kann ich mich gern haben, sonst schlage ich zurück. Oder das Mindeste ist, ich bin einmal zumindest beleidigt dafür. Jesus sagt, nein. Der Zorn soll sich auch nicht in Gewalt entladen. Aber er soll auch nicht runtergeschluckt werden bis zur Verbitterung. Das Unrecht soll vergeben werden, sagt Jesus. Und ich glaube, dass Jesus mit diesem Rat uns nicht quälen wollte, damit er uns mir immer wieder und immer wieder vergeben soll. Sondern, das ist wahrscheinlich der einzige Weg, oder ist sicher der einzige Weg, dass wir zu einem freien, befreiten, entlasteten Leben kommen. Die Feindseligkeit schadet am meisten wen? Dem, der die feindseligen Gefühle hat. Deshalb sind es wohl zu unserem eigenen Besten, wenn wir schnell und großmütig zu vergeben bereit sind. Gott will, dass wir vergeben lernen, weil es für uns einfach eine hilfreiche Entlastung ist, und weil es wichtig für uns ist. Es ist für unsere Seele einfach gesund und wichtig. Weil wenn wir das nicht tun, dann sind wir belastet und unsere Seele ist auch schwer belastet. Wer von euch kommt auf die Idee, dass er irgendwann von uns einen ganzen Tag da 25 Kilo Zement über hinten nachgetragen? Einfach so. Den ganzen Tag rennt er hinter ihm nach mit 25 Kilo am Bugi. Keiner Mensch startet das. Warum nicht? Weil da kriegst du Kreuz mit der Hand, das ist schwer, das tut weh und das hat auch keinen Sinn. Aber mit unserer Seele machen wir das oft. Wir tragen so viele Sachen mit so viel Groll mit uns, auch so viel Zorn mit uns, Wut, Enttäuschung mit uns, statt dass man einfach das nicht einfach ablegt. Der Seele mut man es zu, dass wir das mit uns mittragen. Unseren Körper nicht, der deppert, der kriegt Kreuzweh. Der Seele, ja, die hält die Chance. Aber sie hält es ihm auch nicht aus. Das Wort Verzeihen hängt im Deutschen eng mit dem Wort Verzichten zusammen. Wenn ich verzeihe, dann verzichte ich darauf, eine Last mitzuschleppen. Ähnlich ist es mit dem Wort Vergeben. Vergeben heißt so viel wie weggeben. Ich gebe den Zementsack auf meiner Seele weg und ich will den einfach nicht mehr mitschleppen, weil ich wieder weiterleben will. Der wichtigste Bibelvers, den haben wir zuerst schon gelesen, zum Thema Zorn, steht in Epheser 4, Vers 26, wo es heißt, zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht über eurem Zorn. Das ist eine wunderbare Faustregel. Auf der einen Seite ganz einfach, auf der anderen Seite sehr, sehr schwierig. Es wird passieren und es wird immer wieder passieren, dass man zornig wird. Anlässe gibt es genug in unserer Welt und auch bei uns vielleicht in der Gemeinde oft genug. Aber zu unserer eigenen Seelenhygiene oder zu unserem eigenen Seelenheil sollen wir lernen zu vergeben. Und eben die Wut, den Zorn, den Groll nicht mit ins Bett nehmen. Wie der Opa, wie meine Oma gestorben ist, also meine Oma, hat der Opa kurz nach ihrem Tod, hat er mal so geredet und hat gesagt, eins haben wir nie da. Wir sind nie schlafen gegangen, ohne dass wir sie vorher was ausgeredet haben. Also mit unseren Zorn sind wir nie ins Bett gegangen. Das hat der Opa damals gesagt. Das weiß ich noch, da bin ich unten gesessen. Er hat es, glaube ich, gar nicht zu mir gesagt, sondern weiß nicht mehr, wie er mit wem er da überhaupt gesprochen hat. Aber das habe ich mir gemerkt, wie der Opa gesagt hat, sie sind alle, sie haben das bereinigt, bevor sie schlafen gegangen sind, sie haben das nicht mitgezahlt bis zum nächsten Tag. Habe ich mir bis heute gemerkt. Und jemand anders hat einmal gesagt, das Geheimnis eines lang erfüllten Lebens ist, einfach jedermann alles zu vergeben, bevor man ihm ins Bett geht. Und sagt vielleicht einer von euch, Jesus hat gut reden, 7 mal 70 Mal zu vergeben, bei dem, was mir angetan worden ist. Das geht nicht so einfach. Das ist viel zu schlimm. Das kann man nicht einfach vergeben. Und es stimmt, unter uns erwachsenen Menschen ist es wirklich oft schwierig. Aber da sollten wir unser Beispiel an die Kinder nehmen. Wie oft hat der Jonas zu Lea schon gesagt, mit dir spiele ich nie wieder. Und Lea hat auch zu ihr gesagt, mit dir spiele ich nie wieder, ich will dich nie wieder sehen. Meistens hat das keine Stunde gedauert, haben sie wieder miteinander gespielt. Wie schaut es bei uns Erwachsenen aus? Aber wir kennen das schon. Dass wir wirklich lang den anderen was nachtragen, nachsagen und so weiter. Aber das Einfachste ist, wenn man sich daran erinnert, wo wir eine Schuld gehabt haben und wenn wir deswegen gefragt haben um Vergebung und wenn uns vergeben worden ist, was ist das für ein Gefühl? Gerade in der Ehe denkt man sich das oft, wenn man wirklich was im Bock geschossen hat oder mehrere Pech, eine ganze Herde und dann bekennt man das seiner Frau oder dem Mann oder unteren Arbeitskollegen und so weiter, du, da habe ich einen Scheiß gebaut oder da habe ich das falsch gemacht. Was ist das für ein Gefühl, wenn man sagt, ja passt, das ist in Ordnung. Das ist ein befreiendes Gefühl. Das ist ein erleichterndes Gefühl. Und das tut gut. Wenn wir daran denken, fällt es einem, glaube ich, sicher auch nur leichter oder fällt es einem einfach leichter, wenn auch wenn es der vielleicht nicht fragt, dass man einfach den vergibt, um unser Selbst willen. Uns, wir sagen Gott zu Gott zu leicht, bitte Herr, vergib uns. Ich weiß nicht, wie oft dass ich das am Tag mache, wenn man merkt, ich habe da wieder, war vielleicht unfreundliche Arbeit oder wie auch immer, vergib mir Herr. Das sagt man einfach so leicht, aber selber müssen wir dann so spät bereit, dass man den anderen vergibt, dass das oft wirklich beängstigend war. Und stellt euch vor, Gott tragt uns unsere Schuld noch bis in die Ewigkeit. Es war unser Verdammnis, es ist so. Darum hat ihm Gott, der allmächtige Gott, der heilige Gott, der Schöpfer des Universums, der ganzen Welt, ihm seinen Sohn dafür aufgeopfert, damit er genau das wieder gerade biegt, oder er hat das gerade gebogen, was wir einfach kaputt gemacht haben. Wir glauben, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und dass er vergeben hat. Und darum, das ist irgendwo für uns Christen auch irgendwo selbstverständlich, weil wir es verstanden haben. Aber genauso soll es selbstverständlich sein, dass wir einander bereit sind zu vergeben. Für uns Christen soll nicht das Motto gelten, wie du mir, so ich dir, sondern es soll heißen, wie Gott mir, so ich dir. Wie oft haben wir schon im Zorn Dinge gesagt und dann Handlungen gesetzt und so weiter. Und wenn wir die ganze Sache ein wenig nüchtern betrachtet haben, ein wenig runtergekommen ist, dann hat es uns leid da. Meistens, oder sehr oft, ist vorher eben unser Stolz und unsere Ehre verletzt worden und wir haben uns angegriffen gefühlt. Und vergeben ist einfach der beste Weg, den eigenen Stolz und vor allem den Zorn in Schach zu halten. Ich habe mich selbst immer gefragt, in der Arbeit können sich Leute wegen Sachen aufregen und narrisch werden und schimpfen und werken, wo ich mir denke, über das rede ich nicht einmal, weil das juckt mich nicht. Und selben, da wischt es mir so eiskalt im Urlaub. Und wir werden demütig, wenn wir einfach anfangen, dass wir auf unser Recht verzichten. Der Engel hat vorher für mich gebetet und hat gesagt, dass ich demütig bin. Wer ist das beste Vorbild für Demut? Das ist unser Herr Jesus, oder? In dem ist der Herr Jesus das größte Vorbild dafür. Kein Zorn für seine Henker, für die Soldaten, die was sonst beim Kreuz gestanden sind, die was ihn angespuckt haben, geschlagen haben, die was ihn verspottet haben, gedemütigt haben, die was ihm Essig gegeben haben, die was ihn verlocht haben, die was ihm die Kleider runtergerissen haben, die was ihn gehaut haben, verhöhnt haben, die was ihn gehasst haben. Kein Zorn. Demütig, das Gegenteil von Zorn ist sanftmütig. Und dann nur am Kreuz die vergebende Bitte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat das da. Er hat ihnen vergeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In meinem Fall, hat das, habe ich vorhin schon gesagt, hat es fast 2 Wochen gedauert, bis dass ich mich gedemütigt habe und habe gesagt, Gott, das war nicht richtig. Das war in Ordnung. Die Beziehung mit dir ist gestört, es tut mir leid. Verzeih mir. Und ich habe eine Antwort gekriegt von Gott. Eine relativ schnelle. Ich bin nach meinem Gebet, nach der stillen Zeit, außer bei der Haustür, habe das Garagentor aufgemacht und wie ich das Garagentor aufmache, das war mein erster Arbeitstag, eben nach dem Krankenstand, ist da ein Regenbogen. Da hat es bei uns nicht einmal geregnet, da hat es irgendwo in den Berg drin geregnet, da war ein Regenbogen gespannt. Von Horizont Waldhimmel bis zum anderen Horizont Waldhimmel. Wie ich das gesehen habe, da habe ich mich niedersitzen müssen. Da habe ich mir ein paar Minuten gebraucht und habe das einmal anschauen müssen und realisieren müssen, was Gott da mir für Antwort gegeben hat. Das ist eigentlich die schönste Antwort, was man eigentlich so sagen kann. Da war es komplett ruhig, da war ein wunderschöner, leuchtender Regenbogen. Meine Frau hat ihn nachher nicht einmal noch gesehen, die hat gesagt, hör, da war ein Regenbogen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe auch in der Arbeit nicht gehört, der was nicht gesehen hat oder dass der was gesagt hat. Ich habe mich so gefreut, dass ich mich hinsitzen habe müssen und das einen Moment da verarbeiten müssen. Gott hat mir geantwortet. Und bei einem Regenbogen habe ich denken müssen, Gott hat den Noah gegeben, ihm als Zeichen und an uns, dass er die Erde nie wieder vernichten wird. Das Kreuz ist das Zeichen für alle Ewigkeit. Der Regenbogen ist beschränkt auf diese Welt. Diese Erde wird einfach nicht mehr vergehen. Aber das Kreuz ist ein bisschen alle Ewigkeit. Und in der Ewigkeit ist für unseren Stolz sowieso kein Platz. Denn bei uns und jedes andere Knie wird sich vor Gott beugen. Und er, der Herr, wird dann alle Ehre bekommen, die was ihm zusteht. Soweit meine Gedanken heute.